Hi, hier ist Lars von The Morning Post und ihr hört Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Viel Spaß.
Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinen neuen Tag, ja.
Ladies and Gentlemen and everyone in between, es ist wieder Zeit, Astra Colada, es ist der 16. Dezember, Folge 91, Daniel Hödmann sitzt vor mir, Hauke Horreis hier am Apparat und ich sage Entschuldigung für den letzten Podcast, wir entschuldigen uns ganz, ganz dolle, dass wir einmal so einen Podcast gehabt haben, wo wir mal Tacheles gesprochen haben, wo wir uns emotional sehr viel geleistet haben, wo ich dann doch das ein oder andere rausschneiden musste, weil das vielleicht emotional zu viel gewesen ist. Und ihr müsst uns trotzdem verzeihen, es darf halt sein. Aber ich habe mir gedacht, Mann, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel, weil Lars Ide seinerseits auch Tourmanagement von Jan Delay dann auch gesagt hat, Jungs, wir müssen mal miteinander reden.
Da fahre ich morgen hin im Übrigen.
Du fährst morgen zu Lars Ide?
Ja, also heute ist ja Montag, ihr hört den Podcast am Donnerstag. Ich fahre Dienstag morgen zu Lars Ide ins Büro auf einen Kaffee und auf mehrere Zigaretten.
Wurdest du da hinbestellt oder was?
Nee,
er hat nach dem Podcast hätte ja sein können, dass er dich jetzt so, Daniel Hödmann, jetzt kommst du halt vorbei, wie beim Rektor halt einfach, dass er, Daniel Hödmann bitte, ins Wilhelmsrock.
Nee, er hat ja gesagt, dass er noch irgendwie eine Idee hatte oder irgendwie einen Plan hatte. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben, ich so, ja, wann hast du denn Zeit? Komme ich rum, dann erzähl mir mal von einem Plan. Hat er doch irgendwie unter unserem Podcast, unter unserem Post
hat das genau, er hat gesagt, Jungs, ich habe einen Plan.
Ja, genau. Was auch immer er jetzt wieder für einen Plan hat.
Finde ich gut. Gut, ja, dass ich ausgegrenzt wurde und ich nicht mit dabei bin.
Du bist ja auch nicht da. Du bist ja arbeiten.
Aber ich hätte ja trotzdem gefragt werden können. Ist egal, ich will nicht schon wieder anfangen. Ich bin nicht emotional immer noch nicht so weit, dass ich sagen kann, es ist besser. Hast du etwas erlebt, außerhalb, dass du 5 Tage in Scharbeutz gewesen bist?
Nee, in Scharbeutz habe ich nichts erlebt, außer dass ich 3 Stunden spazieren gegangen bin jeden Tag und mir was ganz viel zu essen gemacht habe und eigentlich nur Fernsehen geguckt habe.
Möchtest du dich über irgendetwas aufregen?
Oh, wir könnten jetzt über diese 8000 Leute sprechen, die jetzt Samstag schon wieder bei uns in Hamburg auf der Straße waren. Aber das können wir auch einfach lassen.
Das können wir auch einfach sein lassen, weil die Zahlen gehen ja runter.
Die
Zahlen gehen runter und die anderen Zahlen gehen halt hoch.
Genau.
Deshalb, ich habe gerade gesagt, ausgrenzen. Nee, das ist ein scheiß Übergang. Wie komme ich jetzt zu unserem Gast? Wir haben nämlich heute einen Gast da und wir haben einen unfassbar sympathischen Gast da. Und dieser Gast ist Frontmann von einer sehr, sehr guten Band, die Fields heißt. Dieser Gast heißt Felix Brückner, wie die Brücke. Um das mal vorne wegzunehmen, Felix Brückner sitzt im Rollstuhl. Darf ich das so sagen? Das
vollkommen in Ordnung.
Vollkommen. Erstmal, hi Felix, schön, dass du da bist.
Hallöchen. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, hier zu sein.
Genau, ich habe gerade eben richtig blöd schon mal gesagt, irgendwie, ja, Felix sitzt im Rollstuhl. Ich habe mir den ganzen Tag, habe ich mir Gedanken gemacht, hoffentlich sage ich nicht irgendetwas Blödes, irgendetwas Falsches, womit ich anecken kann. Ich meine, wir kennen uns jetzt vom Sehen her und auch dadurch, dass wir uns die Proberäume geteilt haben, bestimmt jetzt schon seit 3 oder seit 4 Jahren so. Aber trotzdem bin ich jetzt in so einer Situation, wenn man in so einem öffentlichen Interview ist, was sage ich eigentlich, ohne jemanden in meiner impulsiven Art irgendwie, keine Ahnung, ein schlechtes Gefühl zu geben?
In Bezug auf mich gibt es eigentlich nichts Falsches. Ich bin da sehr, sehr entspannt und ich weiß aus meiner Erfahrung mittlerweile, also ich bin seit meinem 17. Lebensjahr querschnittgelähmt nach einem Snowboardunfall und bin jetzt 33, also ich habe schon einige Jahre auf 4 Rollen hinter mir und weiß einfach, da draußen ist viel Unsicherheit, weil viele Menschen mit Behinderung einfach nichts zu tun haben. Und deswegen bin ich da total entspannt und versuche ihnen einfach ein gutes Gefühl zu geben und nicht das Gefühl zu geben, sie könnten was Falsches sagen oder was Falsches machen. Und das ist mir aber ganz wichtig im Miteinander, weil so wird das Ganze entspannter und entspannt wollen wir alle Gespräche führen beziehungsweise in Kontakt zueinander treten und deswegen gibt's von meiner Seite nichts, was man jetzt falsch sagen könnte.
Das wäre nämlich, glaube ich, meine erste Frage gewesen, ob die Situation, dass du im Rollstuhl sitzt, ob das eine angeborene Situation ist oder ob das eine Unfallsituation ist.
Ich war leidenschaftlicher Ski- und Snowboardfahrer und war dann im Skilager unterwegs mit meiner Schule und war da mit 16 eben ein bisschen verrückt unterwegs, abseits der Piste und nicht auf die Ski- und Snowboardlehrer gehört und bin dann so eine Felsklippe runtergestürzt und leider ohne Protektoren unterwegs gewesen und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich meinen Brustwirbel gebrochen habe und so brustabwärts quasi gelähmt bin seitdem. Ja, das ist, es soll jetzt gar nicht so eine traurige Stimmung hier aufkommen. Ich wollte das quasi nur einmal darlegen, wie das so passiert ist, genau.
Ist das schwer für dich, darüber zu reden, oder nervt das eigentlich auch schon?
Nee, es ist überhaupt nicht schwer, und ich freue mich auch, wenn ich die Gelegenheit habe, Leute damit zu erreichen und die zu zeigen, dass es nicht so ist, dass man in Tränen ausbricht, wenn man darüber spricht. Sofern man das akzeptiert hat, den Zustand. Und das ist so eine Sache, so ein Lernprozess, den ich auch durchleben durfte. Natürlich waren die ersten Tage, Wochen echt extrem schwer, so, ne. Ich hätte vorher auch nie gedacht, mich mit so einer Situation abfinden und sie zu akzeptieren. Also, dass ich das kann. Während meiner Reha, also ich war dann für einige Monate im Krankenhaus, so, wurde nochmal operiert. Also, es ist in Südtirol passiert, da wurde ich das erste Mal operiert, und dann bin dann nach Bayreuth gekommen, in so eine Klinik, die auf Querschnittlähmung einfach spezialisiert war, und da wurde ich nochmal operiert, und das war eine schwierige Phase, also die schwierigste Phase in meinem Leben, würde ich schon so sagen. Aber ich hatte dann dort die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die ihr ganzes Leben auf Hilfe angewiesen sein werden. So. Also anders als ich habe ja meine oberen Extremitäten und bin im Kopf klar und kann mein Leben komplett autonom führen. Und die konnten das nicht, und die haben so viel Lebensfreude irgendwie ausgestrahlt, dass ich da total inspiriert wurde und mir so gedacht habe, ey Felix, was holst du hier den ganzen Tag rum? Schau dir mal die Leute an irgendwie. Die sind überall unterwegs auf der Welt und machen ihr Ding und machen das Beste irgendwie aus der Situation und haben irgendwie ein Leben, was total lebenswert ist, so, auch wenn sie ihre Extremitäten nicht mehr bewegen können. Und das war für mich eine super Erkenntnis und hat mir dabei geholfen, einfach diese Lähmung zu akzeptieren. Und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich nur noch bergauf. So. Dann kommst du das erste Mal in den Rollstuhl, so, musst so ein bisschen neues Körpergefühl entwickeln, weil das kann man sich schwer vorstellen. Aber wenn man so zum Beispiel keine Brust- und Rumpfmuskulatur beispielsweise mehr hat, muss man erstmal sitzen wieder lernen. So, ne? Weil natürlich das, was Stabilität gibt, nicht mehr da ist. Und da habe ich ganz viel gelernt, hatte viel Rollstuhltraining und Physiotherapie und Krafttraining und so. Und ja, dann bin ich mehr und mehr an den Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, ey, Laufen ist definitiv nicht das, was das Leben irgendwie lebenswert macht. So. Und ja, ey, diese Erfahrung, die ich in den letzten, keine Ahnung, 17 Jahren im Rollstuhl machen durfte, ich war überall irgendwie gefühlt auf der Welt unterwegs, war alleine in Brasilien im Rollstuhl und so für mehrere Monate und so. Das hat mir einfach gezeigt, Laufen, ey, das hört sich jetzt so plump an, ne, für die Leute, die laufen und sich das nicht vorstellen können, aber ich habe dann gesagt, ey, was ist Laufen? So, mein Kopf ist klar und ich kann irgendwie überall unterwegs sein. Natürlich, man muss Dinge irgendwie besser planen und vorbereiten, so, aber hatte total viele schöne Erfahrungen bis zum heutigen Tag, wo ich mir gesagt habe, ey, gut, dass du das für dich akzeptieren konntest, einfach die Situation, ne? Ich würde nie jemanden irgendwie vorwerfen, der damit mit Probleme hat, dass er eben Probleme damit hat. So, aber für mich war das halt so die Erkenntnis während meiner Reha, dass es echt viel, viel Schlimmeres gibt, als nicht laufen zu können.
Wie reagieren die Leute, wenn sie dich zum ersten, total dumme Frage, aber wie reagieren die Leute, wenn sie dich zum ersten Mal kennenlernen? Ist es sofort die Reduzierung auf, du sitzt im Rollstuhl, oder open-minded und ja, ne, genau wie ich?
Ja, das ist komplett unterschiedlich, muss man schon so sagen, ne? Also man merkt relativ schnell, ob jemand schon mal was mit Menschen mit Behinderung zu tun hat oder hatte in der Vergangenheit, weil die da so eine gewisse Lockerheit haben und wissen, dass es im Endeffekt nur Normalität ist, was ich mir wünsche, aber was viele andere Menschen mit Behinderung sich eben auch wünschen, ne? Dass man normal miteinander umgeht, dass es da keine extremen Respektbekundungen gibt oder irgendwelche mitleidigen Blicke oder so, sondern einfach ein ganz normales Miteinander. Ne? Das ist ja auch dieser Begriff der Inklusion, von dem so oft gesprochen wird, im Endeffekt ist es ja das, ne, dass es normal ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung miteinander umgehen, dass sie sich austauschen, dass es da so einen Perspektivwechsel gibt und die Leute eben aufhören, ihre kleinen Kinder, die neugierig schauen, irgendwie wegzuziehen, weil sie Angst haben, dass der Mensch im Rollstuhl jetzt anfängt zu weinen, wenn die da irgendwie hingehen und irgendwie komisch gucken oder was irgendwas machen, so, ne. Genau, deswegen ist es komplett unterschiedlich, aber das ist halt so eine Sache, da gewöhnt man sich voll dran. Und ich versuche halt einfach offen damit umzugehen, weil es für alle es einfacher macht. Und es geht mir ja nicht anders, ne? Also ich arbeite in einem Kollektiv mit Menschen unterschiedlichsten Behinderungen. So. Also ich hatte auch, als ich das erste Mal mit blinden Menschen zu tun hatte, hatte ich auch total die Berührungsängste, ne? Das geht mir ja genauso. Das ist halt auch eine ganz andere Lebensrealität, die ich überhaupt nicht einschätzen kann und so. Und ich dann halt auch versucht habe, einfach offen damit umzugehen und neugierig zu sein und Fragen zu stellen, um in Austausch zu kommen und zu verstehen, wie ist das für dich so? Und das macht es einfach für alle leichter. einfach offen damit umzugehen, zu kommunizieren, Fragen zu stellen und ja.
Ich wollte gerade sagen, Fragen stellen, finde ich immer sehr wichtig.
Total.
So, also ich finde auch, da kann keine Frage dumm sein, weil man fragt ja meistens aus dem Hintergrund heraus, weil man es einfach nicht besser weiß. Und man möchte der Person gegenüber dann ja irgendwas, ja, was Gutes tun ist doof, aber man möchte eher auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde, dann ist auch keine Frage zu dumm.
Nee, also so geht's mir halt auch. Und wenn ich merke, dass die Person das ernst meint, ne, und klar, wenn mich jetzt jemand stumpf beleidigt, so, dann ja, ist es natürlich was anderes, klar, ne? Da gehe ich jetzt auch nicht so entspannt mit um. Aber also ich habe auch kein Problem mit Behindertenwitzen oder so. Da kann ich auch, wenn sie nicht zu plump sind, da lache ich da auch drüber, ne? Finde ich witzig so. Also
du bist jetzt seit, was hast du gesagt, 17 ja. Jahren. Seit 17 Jahren sitzt du im Rollstuhl.
Genau.
Und hast ja so, ich wollte gerade sagen, einige Epochen durch, aber man hat das Gefühl, gerade jetzt, es ändert sich irgendetwas. Es ändert sich irgendetwas in dieser Gesellschaft, gerade wenn es auch zum Thema LGBTQ geht und Frauenrechte, Klimawandel. Es gibt so eine gewisse Awareness, es gibt so eine gewisse Nachhaltigkeit. Hast du das Gefühl, dass es auch gerade bei Menschen mit Behinderung, dass es da halt auch dass sich diese Veränderung auch dort widerspiegelt, wie die Gesellschaft mit Menschen mit Behinderungen umgeht?
Ja, das Gefühl habe ich schon, aber ich sehe auch, und das sehe ich halt auch in meiner Arbeit, also ich berate quasi Veranstaltende und Organisationen so deutschlandweit zu Thema Inklusion, inklusive Kulturarbeit und barrierefreie Veranstaltungsplanung. Und dann bekommt man einfach mit, dass da mehr Interesse ist. Also wir haben echt viel zu tun, aber dass immer noch zu häufig von Menschen ohne Behinderung über Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Und das ist einfach ein Punkt, der ist schwierig zu akzeptieren, und dafür setze ich mich auch ein, dass sich das so ein bisschen ändert. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass so eine gewisse Awareness zu spüren ist, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung öfter mitgedacht werden und dass da einfach mehr Interesse und Neugier mittlerweile da ist als noch vor ein paar Jahren. So, das muss man schon sagen.
Also du hast, nachdem du wieder, auch voll doof, nachdem du wieder auf die Beine gekommen bist, wie dumm das ist.
Aber das sind auch so Sachen, ne?
Genau, das
ich
ist
sag,
es ja.
Ich sag ja auch, ich gehe irgendwo hin und sag nicht, ich rolle irgendwo hin. Ne? Das sind alles so Sachen, das ist überhaupt kein Problem, das zu sagen.
Als du dich wieder gefasst hast und hast du deine Schule weitergemacht und du hast dein Abi nachgemacht und du hast studiert?
Ja.
Und du arbeitest jetzt als?
Also ich würde mich immer noch hauptberuflich, obwohl
ich als Student bezeichnen.
Ich würde immer noch sagen, dass ich das Bedürfnis habe und die Ambition, hauptberuflich Musiker zu sein. Aber ich verdiene damit nicht meine Brötchen. Also nicht so, dass ich meine Miete davon zahlen könnte. Das mache ich schon eher mit dieser Arbeit in der Initiative, in der ich halt beratend unterwegs bin, deutschlandweit. Und unterrichte noch einen Tag in der Woche Gesang. Das sind so meine drei beruflichen Standbeine, obwohl jetzt bandmäßig ist jetzt nicht. Das ist ja, kein wirkliches Einkommen. Alles, was wir da verdienen, geht in die Band rein. Und wird da,
das alte Problem.
Ja.
Ist auch nicht besser geworden in den letzten zwei Jahren. Du, ich hab mal ein paar Fragen vorbereitet, ne? Die du einfach so aus dem Bauch heraus mal beantworten kannst. Wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du auch weiter sagen. Dann kriegt Daniel Hüttmann diese Frage gestellt. Und manchmal stelle ich Daniel Hüttmann diese Frage auch gleich, weil sie sehr gut zu Daniel Hüttmann passt.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Den schlimmsten Kater meines Lebens hatte ich.
Das war noch vor meiner Rollstuhlkarriere. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Südthüringen. Und wir haben dann immer so Geburtstage zusammengelegt und zusammen gefeiert in unserem Vereinshaus. Und haben dann immer Zapfanlage und alles irgendwie organisiert. Und da hatte ich mal einen richtig üblen Absturz. da bin ich auf dem Weg, und das war wirklich nicht weit, weil das ist so ein 500-Seelen-Dorf, ne? Da bin ich in den ersten 200 Metern irgendwo mal über einen Bordstein gefallen, und da bin ich erstmal liegen geblieben, so für eine Stunde. Und bin dann irgendwann aufgewacht und dann bin ich so gedacht, ey Felix, du musst jetzt nach Hause. So. Und dann bin ich nach Hause, bin auch in mein damaliges Zimmer gekommen, was direkt unterm Dach war, und habe mich erstmal straight aus dem Dachfenster erleichtert. Genau, das würde ich so beschreiben, das war auf jeden Fall der heftigste Absturz, den ich so hatte.
Kann man mit dir jetzt immer noch feiern gehen, oder hältst du dich mit dem Alkohol trinken zurück?
Man kann immer noch mit mir feiern gehen, aber ich brauche immer so noch so eine gewisse Restkontrolle quasi, die einfach wichtig ist, dass ich das noch alles so gebacken bekomme auf den vier Rollen und so.
Welche Frage möchte ich zu meinem Handicap nie wieder gestellt bekommen?
Kannst du Kunststücke?
Sorry, ernsthaft?
Also ernsthaft. Also es gibt ja so ein paar geile Leute, die irgendwelche Backflips machen und so im Rollstuhl, ne? Und dann irgendwie so skatermäßig unterwegs sind und irgendwie, ja, versuchen die Leute das dann auf alle Rollstuhlnutzenden zu übertragen und dann bekommt man immer mal so die Frage, ob ich irgendwelche Kunststücke mit dem Rollstuhl irgendwie machen kann. Und die Frage ist so, das ist tatsächlich so eine Frage, wo ich mir so denke, so, oh.
Nee, warte, hier, da vorne ist der Parkwagen. Grind ich ihn kurz mal drüber.
Ja. Ist echt so, ist echt so.
Dieses Videospiel habe ich bis zum Erbrechen gezockt.
Das ist jetzt eine Offenbarung, ne? Also ich muss zugeben, dass ich ein großer World of Warcraft-Spieler war.
Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich habe mir es, als ich diese Frage überlegt habe, habe ich selber gedacht, okay, aber was könnte Felix denn für so ein Typ sein? Habe ich gedacht so, oh, bestimmt so richtig hart in diesen 2008, 2009, 2009ern so World of Warcraft.
Ja, mit 15, 16 war das ein großer Bestandteil meines Lebens auf jeden Fall. Das war wirklich, wann ist die Schule zu Ende? Ich will wieder irgendwie mit den Leuten in die World.
Dürfte ich ein bekannter Videospielcharakter sein, wer wäre ich?
Oh, richtig gute Frage. Hey,
gibt's ein Spider-Man-Spiel?
Ja, klar.
Gibt's. Also da hätte ich Bock drauf.
The Amazing Spider-Man.
Da hätte ich Bock drauf.
Die neuen Teile auf der PlayStation 4 sind auch richtig, richtig gut.
Naja.
Da kannst du auch schon mit Miles Morales spielen. Auch auf der 5 schon.
Naja.
Ja.
Und darf ich auch? Ich wollte gerade sagen, darf ich auch?
Ja, darfst du auch.
Gordon Freeman.
Ist Gordon Freeman von Splinter
Cell? Half-Life. Auf jeden Fall Gordon Freeman von Half-Life. Geil.
Es gibt gerade die, glaube ich, die heißt die Mensa Edition.
Ja, hab ich schon durch.
Ach, okay. Wem frage ich eigentlich? Was hat mich dazu bewegt, Gitarre zu spielen?
Das war auch ein ganz schöner Absturz. Mit 16 war das. 15, 16 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Ich glaube, heutzutage heißt das Gesamtschule. Und da hatten wir unseren letzten Schultag. Und ich weiß gar nicht so recht, warum, aber ich bin irgendwann ziemlich besoffen im Proberaum von der einzigen Band in unserem Dorf gelandet. Und irgendwie, das hat mich geprägt. So, als ich da war und das irgendwie so aufgesaugt, hab dann da Musik gemacht und getrunken und geraucht. Ab dem Zeitpunkt war ich da irgendwie jedes Wochenende. Und meine Mutter ist Kindergärtnerin und die mussten, ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch so ist, ein Instrument lernen. Und sie hatte eine Akustikgitarre so mit Nylon-Saiten zu Hause. Und ab dem Zeitpunkt, diesen Proberaum-Erlebnis, habe ich angefangen, da irgendwelche Metallica-Riffs zu versuchen, auf dieser Kindergärtnerin-Gitarre zu schrammeln. Und so bin ich zum Gitarrespielen gekommen tatsächlich.
Was müsste passieren, dass mich ein Job in der Politik reizen würde?
Das ist für mich eigentlich gar nicht so abwegig. Ich könnte mir gut vorstellen, in Richtung Behindertenbeauftragter, Inklusionsbeauftragter der Stadt Hamburg oder so politisch tätig zu werden, um da einfach ein bisschen mitzugestalten. So, das könnte ich mir gut vorstellen. Da müsste jetzt gar nicht so viel passieren. Da müsste nur das richtige Angebot zur richtigen Stelle mal kommen.
Hast du eine Favorite-Partei?
Ja, also ich bin schon eher auf der grünen Seite unterwegs.
Bei dir, Dani Hürtmann, was würde passieren, damit du in die Politik
gehen
würdest?
Kein Geld der Welt würde ich in die Politik gehen. Sorry, nein.
Auf welche Frisur in meinem Leben hätte ich lieber verzichtet?
Da hatte ich wirklich mal was ganz Exquisites. Ich hatte mal so eine Zeit, da war das total modern, sich so diese Igelspitzen mit Gel so in die Haare reinzudrehen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Und zu meiner Jugendweihe hatte ich das. Da habe ich mir quasi einmal die Haare oben so rot tönen lassen. Und dann fand ich es richtig geil, mir diese Igel-Dinger da reinzudrehen. Und das war auf jeden Fall mit Abstand die abgefahrenste Frisur meines Lebens. Gibt's leider immer noch Bilder von.
Liebe heißt für mich?
Vertrauen. Vertrauen ist für mich die absolute Basis dafür.
Ich habe schon mal geklaut. Wo, wann und was?
Das ist eigentlich ganz witzig, weil das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, aber ich muss quasi, wenn ich einkaufen gehe, meine Platzressourcen relativ gut nutzen. Das heißt, ich habe meistens eine fette Tüte, die ist wirklich bis zum Rand voll, auf meinem Schoß. Und dann nutze ich oft so meine Jacke, wo ich dann noch Sachen reinstecke. Und manchmal nutze ich auch den Rollstuhl, um da Sachen reinzustecken. Und die Sachen vergesse ich manchmal, aufs Band zu legen quasi. Und dann ertappe ich mich quasi danach, dass ich Diebstahl begangen habe. Das passiert tatsächlich relativ häufig.
Wo kommt denn dieser große Fernseher auf einmal her?
Hey, hier ist wieder Lars.
Und Marco.
von The Morning Post und wir nutzen jetzt mal ganz dreist die Pause für ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar haben wir vor der Woche unsere neue EP rausgebracht mit dem Namen Colors Outside. Hat auch nur 5 Jahre gedauert, bis wir endlich mal neues Material veröffentlicht haben. Und die findet ihr jetzt auf allen gängigen Streamingdiensten wie Spotify, YouTube oder Apple Music. Und zum Entstehungsprozess kann uns Marco was Kleines sagen.
Ja, genau. Also passend zu den 5 Jahren, die vergangen sind, sind noch 5 Songs auf der EP. 5 lange Jahre, Colors Outside haben wir tatsächlich aber schon vor etwas mehr als 2 Jahren aufgenommen. In Iserlohn mit unserem guten alten Freund Basto Hartmann, der damals tatsächlich schon im Jahre 2011 unsere allererste Demo mit uns produziert hat. Gab 1-2 personelle Veränderungen bei uns und dann kam natürlich das große Corona-Thema auch auf die Bildfläche. Genau. Aber umso glücklicher sind wir jetzt, dass das Ding endlich draußen ist und wir das mit euch und dem Rest der Welt teilen können. Genau.
Ja, zieht's euch rein, ist für Freunde von Tiny Moving Parts oder The Hotelier. Und vergesst auch nicht, auf YouTube mal reinzuschauen, da haben wir nämlich ein Video zu dem Song Den hochgeladen und da reden wir ja nachher im dritten Segment drüber. Viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Du hast ja gerade gesagt, du hast auf den Nylon-Seiten deiner Mutter geklimpert und angefangen, Metallica-Songs zu spielen. Und du hast davor gesagt, siehst dich hauptsächlich als Musiker an. Du hast eine wunderbare Band, die heißt Fields. Ihr hättet eigentlich normalerweise vor 2 Tagen gespielt im Knust, macht das Ganze jetzt oder habt das Ganze gemacht als Livestream-Konzert. Wie lange macht ihr schon Musik?
Ich habe tatsächlich relativ spät angefangen, intensiver Musik zu machen. Also ich habe, wie du auch gesagt hast, studiert im ersten Studiengang Soziale Arbeit in Jena und habe während einem Praktikum hier in Hamburg, weil ich habe so gesagt, ich will ein bisschen raus, so. Jena war dann nicht mehr groß genug, obwohl ich immer dachte, als ich vom Dorf kam, oh krass, Jena, ey, abgefahren, ey, wie das wohl wird in dieser Riesenstadt, habe ich mich dafür entschieden, dieses Praktikum für ein Semester lang hier in Hamburg zu machen, in der psychiatrischen Tagesklinik. Und da habe ich gesagt, neue Stadt, machst mal wieder was Neues, was du früher gerne gemacht hast. Und dann habe ich wieder angefangen zu singen. Bin da mit einer super lieben Gesangslehrerin in Kontakt gekommen, die auch Dozentin auf der Hamburg School of Music war, hier im Bunker an der Feldstraße. Und das hat mich so gefesselt wieder und ich habe so viel Spaß daran gehabt, dass ich gesagt habe, ey, ich will intensiver Musik machen, wenn ich mit meinem Studium durch war oder durch bin. Und will auch wieder nach Hamburg kommen, weil Hamburg war irgendwie so, die Stadt hat mir einfach gefallen, die Leute haben mir gefallen und dann habe ich mein Studium fertig gemacht, war dann, das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ein Jahr im Ausland, war erst in New York und dann in Brasilien und als ich dann zurückkam, bin ich nach Hamburg gezogen und habe an der Hamburg School of Music meine Aufnahmeprüfung gemacht, die ich grandios versemmelt habe, weil ich tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt das erste Mal so wirklich vor Leuten irgendwie gesungen und Gitarre gespielt habe und das war eine Katastrophe, ne? Also da habe ich echt gedacht, so kurz, vielleicht solltest du das echt mit der Musik machen, das solltest du dir nochmal überlegen, Felix, also nach der Nummer hier. Und dann hat aber tatsächlich eine in dieser Jury gesagt, hey, du bist nicht komplett scheiße, Felix, ich könnte mir vorstellen, dass da was geht. So, und dann habe ich so ein Studiumsvorbereitungsjahr gemacht. Hab da ganz viel gesungen und ganz viel Musik gemacht und bin dann im Jahr drauf quasi angenommen worden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich wirklich jeden Tag irgendwie Musik gemacht und hab dann da auf der Hamburg School of Music auch meine jetzige Band kennengelernt, hab erste Songs geschrieben, hab diese Band gegründet und seit, wann war denn das? 2015, genau, da ging es ungefähr los mit der eigenen Band Fields und ja, seitdem sind wir fleißig am Machen. So, und versuchen, dass die Leute da ein bisschen aufmerksam auf den Kram machen werden, den wir machen.
Ich kenne keinen Musiker oder keine Musikerin, die im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ich habe kurz nur drüber nachgedacht. Und welche Person kennst du eigentlich mit einer körperlichen Behinderung, die auf die Bühne gehen und Rockmusik machen? Und mir ist halt so in meinem ganzen ganzen Leben nur dem ehemaligen Bassisten von Pyogenesis eingefallen, der nur einen Arm hatte. Mhm. Der ist mir eingefallen. Und dann war es halt so, dass okay, krass, es sind so, also voll viele, es gibt bestimmt viel, viel mehr Menschen mit körperlichen Behinderungen, die Musik machen, aber sind halt nicht im Fokus. Du hast halt, ne, die Bahner 17, wie heißt
Station 17.
Station 17, genau. Hast du, ja. Wo es halt komplett offensiv ist, ey, wir haben hier Leute mit geistiger Behinderung, die halt einfach geile Indie-Dance-Mucke machen. Ja. Und das auch fantastisch. Also ich, einmal, wer wirklich einmal die Möglichkeit hat, Station 17 zu sehen, soll es auf jeden Fall machen. Ich habe, also es ist einer meiner besten Konzerte, war Station 17.
Ich habe noch nie so viel Spaß auf einem Konzert gehabt wie bei Station 17.
Auf dem Oakfield.
Warst du auch auf dem Oakfield?
Ich war auch auf dem Oakfield. Bitte. Das war der Wahnsinn. Ich stand halt die ganze Zeit und da, wie dancey und wie, wow, was die dahin, also mit wie viel Herz und wie viel Liebe und wofür ich dann ganz viele andere Bands töten könnte und mich manchmal selber, wenn man halt dann da so steht und merkt so, ach, so viele Leute sind es, die halt auch nicht, gerade auch nicht irgendwie so Bock und ihren Scheiß halt da hinspielen. Und ich dachte, die Station 17, scheißegal, ob das jetzt nur 200 Leute sind, wir ballern halt einfach raus. Also das sind die einzigen Berührungspunkte. Liegt es daran, dass es nicht in den Fokus gerät, oder liegt es daran, dass es zu wenig Menschen gibt, die sich auf die Bühne mit einer körperlichen Behinderung trauen?
Ich glaube, so ein bisschen sowohl als auch. Ich glaube, viele haben, also es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt so die Öffentlichkeit scheuen, weil sie eben jetzt nicht mit den Blicken und den Reaktionen so umgehen können, wie ich das tue. Also das gibt's halt auch. Und dann diesen Schritt auf die Bühne zu gehen, ich meine, das ist ja für viele nicht behinderte Menschen so, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen könnten, ne? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Und es ist natürlich auch so, und das muss man einfach so sagen, die Clublandschaft gerade für kleine Bands da draußen ist halt einfach nicht barrierefrei, ne? Und wenn man sich halt Gedanken drüber machen muss, ob ich da überhaupt auf Toilette gehen kann in einem Club, dann ist das halt auch so ein Punkt, wo man sich denkt, ah, ey, ob ich mir das geben möchte. Die Widrigkeiten, denen ich mich da irgendwie gegenüber sehe, weiß ich nicht. So, ich habe halt für mich so beschlossen, dass ich das machen möchte, weil ich will Präsenz zeigen. Ich will zeigen, dass es da eben Menschen mit Behinderungen gibt, die einfach auch gute Musik machen. So, ne? Und ich akzeptiere das, obwohl das mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will das nicht mehr in der Form akzeptieren, weil ich irgendwie auch will, dass sich da was verändert. Aber das war so mein Umgang mit dem. Und dann muss man natürlich sagen, klar, es gibt jetzt nicht so viele Bands mit Behinderung wie ohne Behinderung, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte mit Frauen als Frontsängerin oder generell Frauen, die, also eine Band, die aus nur Frauen besteht. Die gibt's ja auch, aber die sieht man auch nicht so präsent oftmals, weil eben das Booking auch ein bisschen, ja, also viele wollen das mehr machen, aber es passiert dann trotzdem nicht in ausreichendem Maße. Und das ist bei Menschen mit Behinderung und deren Bands oftmals eben auch so. Und viele wissen auch nicht darüber Bescheid, ne? Also in unserer Arbeit, wo wir wirklich auch Veranstaltende beraten, sagen wir immer, versucht auch irgendwie nicht nur im Gastbereich Menschen mit Behinderung irgendwie die Möglichkeit zu geben und versucht es quasi auch auf den Bühnen zu realisieren. Schaut einfach mal im Booking. Da draußen gibt's super Bands mit Menschen mit Behinderung, die es absolut verdient haben, gesehen zu werden und die Musik gehört zu werden, so. Ihr müsst euch einfach ein bisschen abseits des Mainstreams bewegen und schauen, so, aber da finden sich Bands. So, ihr müsst halt nur mal genauer hingucken.
Es gab ja in Hamburg im letzten und im vorletzten Jahr durch Corona diesen Hamburger Kultursommer. So. Und da wurden wir als VeranstalterInnen darauf aufmerksam gemacht. Ich nenne es jetzt einfach mal darauf aufmerksam gemacht. Ich sag nicht, man wurde quasi dazu gezwungen. Doch unbedingt darauf zu achten, dass im Booking, was wir machen, auf jeden Fall unglaublich viele Frauen dabei sind, unglaublich viele People of Color und am besten, und das stand wirklich, ich habe diesen E-Mail-Verlauf noch im Kopf, und am besten auch noch Menschen mit Behinderung. Und wir saßen vor diesem Schreiben und wir haben uns gedacht so, ja klar, aber das versuchen wir sowieso schon die ganze Zeit. Und ich fand das total dreist und auch unprofessionell tatsächlich, das in die Bedingungen, in Anführungsstrichen, also als Bedingung zu setzen, Förderung für einen Kultursommer zu bekommen. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Also wirklich, ich fand das richtig extremst ätzend. Und wir haben dann nachgefragt, oder ich habe nachgefragt, ist ja, wie stellt ihr euch das denn vor? So, also wie sollen wir das denn machen? Also die Bands, die wir jetzt haben, da sind Frauen mit dabei und da sind auch People of Color mit dabei. Sollen wir jetzt nochmal extra gucken, damit wir jetzt wirklich welche finden, die auch zu euch passen, so. Und da kam zurück, ja, nee, das war ja nur ein Vorschlag. Und ich finde irgendwie, wenn sowas, ja, wie soll man das sagen, so dreist von hinten kommt, finde ich das nicht geil. Überhaupt nicht, so, weil alle Veranstalterinnen in Hamburg, ob es das Molotow ist oder auch das Knus und so, wir achten da ja schon seit Jahren drauf. Das ist ja nichts, das ist ja nichts Neues, was da jetzt gerade irgendwie passiert. Und auf einmal schreibt Hamburg sich das auf die Fahne und das fand ich ultra, ultra beschissen tatsächlich. So, weil dann halt auch in der E-Mail kam so, ja, kennen Sie denn vielleicht noch Bands mit Behinderungen? Und ich so, was? Ich so, Leute, aber es muss ja auch irgendwo passen. Ne? Also es muss ja, wir sind draußen, wir sind in Open Air, ja. Wir haben Sand und Schotter und Steine. Wie sollen wir zum Beispiel, natürlich könnte man das machen, aber wie sollen wir Rollstuhlfahrer auf dieses Gelände bekommen? Das ist ja auch ein Akt im Endeffekt so. Und dann so, ja, da müsste man dann halt dann auch noch irgendwelche Platten verlegen und bla bla. Ich so, ja, das ist vollkommen richtig, dass man das machen müsste, so. Und wenn wir jemanden gebucht hätten, der im Rollstuhl sitzt, dann würden wir das auch tun, so. Aber ihre E-Mail klingt, als wäre es gewollt, dass wir das tun. Und das fand ich sehr uncool, tatsächlich.
Ja, ich glaube, ja.
Weil so von hinten gewollt, ne, das weiß ich nicht. Ist mir gerade nur eingefallen wegen Menschen mit Behinderung auf Bühne, so das.
Ja. Ich glaube, es ist uncool für die Leute, die eh schon diese Gedanken haben und da eh schon aktiv sind, aber grundsätzlich finde ich es gut, weil da draußen einfach auch viele unterwegs sind, die das noch nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Ne? Und die darauf aufmerksam zu machen und so ein Stück weit zu nötigen, in Anführungsstrichen, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal ein bisschen nach links und rechts zu schauen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber die Voraussetzungen müssen halt, wie du auch gesagt hast, gegeben sein. Das bringt jetzt nichts irgendwie, da eine Band zu engagieren und nichts ist quasi einigermaßen barrierefrei, sodass sie sich autonom bewegen können und sich wohlfühlen, ne? Und sich sicher fühlen. Das ist halt immer so eine Sache, die ich auch in den Workshops, die ich gebe mit der Initiative Barrierefrei Feiern, immer wieder sage. Ihr müsst eine Atmosphäre und eine gewisse Barrierefreiheit schon auch erzeugen, wenn ihr euch das auf die Fahne schreibt, da in die Richtung mehr zu machen. Weil nur so fühlen sich Menschen mit Behinderung auch mitgedacht und wohl und sicher bei euch. So, ja.
Also ich sag ganz ehrlich, wir hätten uns das nicht zugetraut. Absolut nicht, weil du kennst das Schrödingers so. Mhm. Alleine die Toilettensituation wäre die Hölle gewesen.
Ja.
Also oben wäre eine gewesen, so, aber da hättest du auch erstmal wieder hinkommen müssen.
Ja.
Das ist ja auch nicht so einfach. Und mit dem ganzen Schotter und mit dem ganzen Scheiß, der da auf dem Boden war, da halt mit dem Rollstuhl zu fahren, wäre fast nicht möglich gewesen. So, wir hätten es geschafft, mit Sicherheit, weil wir sind ja nicht doof, ne? Darum arbeiten wir in der Veranstaltungsbranche, das hätte man alles hingekriegt. Aber das wäre krass geworden. So. Und da wären wir wieder beim Thema Wohlfühlen, weißt du? Wenn man dann halt so ein halbgares Ding dahinstellt und sagt, ja, wir haben uns ja irgendwie bemüht, fehlt das dann halt auch nicht geil. So, also dann müssen für mich schon alle Voraussetzungen hundertprozentig stimmen. So, ja. Dann müssen die Wege cool sein, zur Toilette, zur Bühne, zu den Leuten, wie auch immer. Und dann sofort, kann man das sofort machen. Aber ich finde, wenn das nicht gegeben ist, ist es für beide Parteien unfassbar anstrengend.
Ja, ja.
Wir befinden uns jetzt ja auch gerade einfach auch in einem alten Club, wo diese Bedingungen ja auch nicht herrschen, nee. Weil sich wahrscheinlich auch vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren eigentlich niemand hier drüber Gedanken gemacht hat. Und jetzt es zu machen wäre auch, also ne, du siehst jetzt die Astra-Stube. Könnten wir die Astra-Stube behindertengerecht machen? Kurzer Blick. Also
ich hab gerade so in den Raum geschaut. Ich habe jetzt die Toilettensituation jetzt nicht gesehen.
Ganz schlimm, kannst du vergessen. Ja. Also sehr eng, sehr klein.
Ja, ja.
Auch selbst das Frauenklo. Also das ist
für normale Menschen schon.
Das ist für normale Menschen schon sehr eng und sehr klein. Ja, ja. Was man machen kann, ist natürlich, dass wenn wir haben ja auch ab und zu Rollstuhlfahrer hier. Die melden sich dann halt aber auch tatsächlich immer an, was ich total schön finde, und sagen so, ey, wenn sie halt ein Ticket, bevor sie sich ein Ticket kaufen, komme ich irgendwie denn bei euch rein, weil ich habe halt einen Rollstuhl und bla bla. So, ja klar, natürlich, so, wir helfen dir rein, wir sind hier genug Leute, so, da hilft unser Techniker oder unsere Durchführerin, hilft dann halt. Und dann holen wir dich hier rein, überhaupt kein Problem. Toilettensituation, ich so, kannst du vergessen. Also mit dem Rollstuhl ist das absolut nicht machbar. So, und dann sagen die meisten halt so, okay, cool, dann halte ich halt 2 Stunden an und warte, bis ich zu Hause bin. Oder nee, sorry, dann kaufe ich mir kein Ticket, weil auf Toilette möchte ich halt schon gehen.
Ja, klar.
Aber trotzdem kommt dann die Nachricht total lieb, dass ihr das genauso offen sagt, wie es ist, so, und nicht einfach sagt, ja, komm mal vorbei, und dann passt es halt nicht, weißt du? So. Und also bis jetzt eigentlich nur positives Feedback, wenn ich das mal so sagen darf. Die Toilettensituation ist scheiße, auf jeden Fall, definitiv. Aber reinkommt hier jeder irgendwie.
Das ist halt so eine Sache, ne? Man kann auch, und es hilft auch, wenn man einfach transparent sagt, was man kann und was man eben nicht gewährleisten kann, weil das hilft einfach, sich drauf einzustellen, ne? Das sage ich auch immer wieder. So, ist genauso wichtig zu sagen, was halt nicht geht und was geht. So, dann weiß ich, okay, ich komme in die Astra-Stube, baller mir halt jetzt vielleicht nicht 10 Bier rein, weil ich irgendwie keine Möglichkeit habe, hier auf Toilette zu gehen. Ne?
Ja.
Und dann ist es halt auch meine Entscheidung. Und ich weiß um die Situation und ich kann mich drauf einstellen und dann für mich selbst irgendwie sagen, ja, ich habe da Bock drauf oder eben nicht. Mhm. So. Und man muss halt sagen, ne, natürlich, jetzt hier irgendwie die Toilettensituation komplett zu verändern irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt von der räumlichen Struktur ginge, ist natürlich auch einfach nicht stemmbar. So. Und dafür habe ich auch Verständnis. So. Dann kann man halt schauen, andere Arten von Behinderung haben ja die Möglichkeit, hier quasi barrierefrei reinzukommen. Ne? Wichtig ist immer zu kommunizieren. So, das hatten wir ja ausgangs schon. Ne?
Ja.
Und wenn ich dann eben auf die Homepage gehe und sehe da, okay, Toilettensituation ist halt nicht so gut, so, aber da gibt's jetzt zwei Stufen, aber die Astra-Stube ist da irgendwie bereit, Hilfestellung zu leisten, dann ist das cool. So, dann habe ich irgendwie einen besseren Eindruck, kann mich drauf einstellen und ja.
Meinst du, dass die Clubs das auf ihre Homepages schreiben sollten? Ja?
Ja, also wie du ja auch selbst schon gesagt hast, als Mensch mit Behinderung informiert man sich in der Regel, bevor ich irgendwo hingehe, so gut es geht. Und wenn ich da auf die Homepage von der Astra-Stube gehe und sehe da Informationen von Menschen mit Behinderung, denke ich mir erstmal, ah, nice.
Mhm.
Die haben überhaupt an uns gedacht.
Mhm.
So, und wie gesagt, ich kann mich dann eben auf die Situation viel besser irgendwie einstellen. So. Und im besten Fall sorgt es dafür, dass eben mehr Menschen mit Behinderung hier landen. Und das ist ja quasi, was wir alle wollen. Ne? Wir wollen quasi auch mehr Menschen mit Behinderung irgendwie auf Veranstaltungen sehen. So. Dass es eben auch zu diesem Austausch kommt und die Leute halt nicht mehr komisch reagieren, so wenn sie mal jemanden im Rollstuhl sehen und so, ne?
Fand ich übrigens eine sehr gute Frage. Ich wollte sie mich auch gerade stellen.
Ja, weil ich das gerade total interessant finde, weil das halt auf jeden Fall der nächste Punkt ist, den ich Marc sagen werde, dass er das mit halt auf die Homepage nehmen soll, weil ich das total gut finde. So.
Finde ich auch. Wir hatten vor, zum Reeperbahn-Festival war ein Kamerateam hier, das den Club einmal dreidimensional dargestellt hat.
Ja, stimmt.
Was super geil ist, weil man auch anhand dessen ja auch sehen kann, was einem erwartet. Findest du das, also gibt es, haben das viele Clubs? Gibt es bei vielen Clubs die Möglichkeit, du hast ja gerade gesagt, du informierst dich, dieses für Menschen mit Behinderung? Oder hast du ja das Gefühl, das macht nur jeder 10. Club?
Eher so.
Ja.
Eher so.
Ja. Eher so.
Eher so. Ja, und dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, ne? Also es ist eigentlich echt leicht, da so ein paar. Also ich habe zum Beispiel fürs Reeperbahn-Festival auch die FAQs geschrieben, für Barrierefreiheit auf dem Reeperbahn-Festival und so. Und das ist nicht viel Aufwand, so sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, was können wir nicht, und es dann transparent auf der Homepage zu machen, ne? Und was natürlich noch geiler wäre, es gibt halt auch die Möglichkeit, eine Homepage barrierefreier zu machen, dass zum Beispiel Menschen, die blind sind, mit einem Screenreader, also für euch da draußen, denen es kein Begriff ist, ist quasi die Möglichkeit, über eine Software das quasi auszuspielen, was angezeigt wird für blinde Menschen. Gibt es auch die Möglichkeit, die Homepage insofern barrierefrei zu machen, ne? Dass blinde Menschen eben auch die Informationen bekommen können, die sie dann da brauchen, um sich dafür zu entschließen, auf eine Veranstaltung zu kommen oder eben nicht.
Glaubst du, wenn mehr Informationen über die Location auf deren Homepage wäre, dass sich erstens Menschen wohler fühlen, zweitens auch mehr Menschen mit Behinderungen rausgehen würden und diese Clubs zu besuchen?
Definitiv. Weil es gibt eben auch viele, die sich einfach diesen unangenehmen Situationen irgendwo hinzugehen und dann nicht auf Toilette zu können, nicht aussetzen wollen. So. Und jede Information, ob zur Barrierefreiheit, die gegeben ist oder eben nicht, hilft. Menschen mit Behinderung wollen sich eben mitgedacht und sicher fühlen auf der Veranstaltung und jede Information ist dem halt zuträglich so und sorgt im Endeffekt dafür, dass sie eher sich dazu entschließen, irgendwo hinzugehen.
Punkt.
Ist es noch immer so, weil ich erinnere mich daran, dass das mal so gewesen ist, wenn Menschen mit Behinderung, jetzt einfach mal im Rollstuhl, sich Tickets gekauft haben für ein Konzert, dass sie immer eine Begleitperson umsonst mit reinnehmen durften? Ist das immer noch so?
Also ich und die Initiative, die ich vertrete, sagen auf jeden Fall, das muss so sein, dass sie auch kostenfrei reinkommt oder man kauft halt ein Ticket und teilt sich dann rein. So, aber das ist nicht überall gegeben. So, da gibt's unterschiedliche Regelungen und meines Wissens nach ist es auch gesetzlich nicht vorgeschrieben, das so zu machen. Wir sagen aber, dass es unbedingt so sein muss, weil die Begleitperson enorm wichtig ist für Menschen mit Behinderung, sich dazu zu entschließen, überhaupt irgendwo hinzugehen und sie im Endeffekt ja auch totale Entlastung für die Veranstaltenden vor Ort ist, weil die Person kennt meistens den Menschen mit Behinderung sehr, sehr gut, weiß, wo man anfassen darf, wo nicht, wie man damit mit ihm um oder mit ihr umgeht und so. Also es ist eigentlich auch eine totale Entlastung für alle Veranstaltenden, die da draußen unterwegs sind. Deswegen ja, absoluter Befürworter dieser Begleitpersonenregelung und diesem kostenlosen Ticket für eine Begleitperson.
Weil wir haben das bei Ticks for Gigs auf jeden Fall.
Ich kenne es auch von früher.
Also wir hatten das früher. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wir hatten früher auf jeden Fall den Passus eigentlich immer drin, dass Menschen mit Behinderungen, dass die Begleitperson umsonst reinkommt auf jeden Fall. Oder wir haben es einfach an der Tür, glaube ich, selbstständig gemacht. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass wir dann gesagt haben, so, nee, brauchst kein Ticket haben, weil, ne, passt schon. So, weil ich finde das auch total wichtig, genau das, was du gerade sagst. A, entlastet es so ein bisschen die Veranstalterin so. Und die Person weiß einfach ganz genau, wie sie mit ihm oder mit ihr umgehen muss. So. Und diese Person könnte diese Person vielleicht sogar auf die Toilette bringen. Nur, also, ne, als Beispiel, so, ne?
Oder
als
Türsteher spielen, ne? So, also, ist ja ein totaler Klassiker, ist wirklich so.
Ist mir gerade noch so eingefallen.
Nee, vollkommen berechtigt, weil ich als Zivildienstleistner kenne das auch noch und das war die geilste Zeit halt eigentlich, weil ich immer umsonst ins Kino konnte. Ich konnte immer umsonst ins Schwimmbad hinein. Eigentlich alles, was wir gemacht haben, war halt immer geil, weil ich halt, ich bin Begleitperson.
Ich war bei den Kellys auf jeden Fall mehrmals als Begleitperson. Das waren halt eindeutig die geilsten Konzerte, weil unsere Bewohnerinnen halt immer komplett ausgerastet sind. Das war, also ich habe noch nie Leute so hart feiern sehen, wie unsere Leute da. Das war halt von der ersten Minute bis zur letzten Minute sind die halt komplett durchgedreht. Und die Blicke von den Leuten, die auch im Publikum saßen und das erst nicht geschnallt haben, was, warum die so abgehen und dann so nach 2-3 Minuten gemerkt haben, so, ach ja, die Blicke gingen von, ich sag mal, angeekelt, also wirklich, das hast du echt extrem gesehen, bis hin so, geil, so feiern würde ich auch mal gern.
Ja.
Fand ich immer richtig abgefahren. Das war auch auf der The Voice of Germany Tour, die ich ja jahrelang gemacht habe als Mercher, hatten wir auch sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung. Und die sind halt komplett durchgedreht. Also das war der absolute Wahnsinn. Die waren die, die von Anfang an Party gemacht haben. Also während die anderen noch gesessen haben und erstmal 3-4 Songs brauchten, die brauchten 20 Sekunden, um halt komplett durchzudrehen.
Ja, das Bedürfnis ist, glaube ich, einfach auch groß, ne? Von Menschen mit Behinderung da draußen, sich autonom irgendwie auf einer Veranstaltung bewegen zu können und einfach mitfeiern zu können, so. Und halt nicht durch räumliche Gegebenheiten oder andere Gegebenheiten so ein bisschen exkludiert zu werden. Und das kann ich auch nur bestätigen, dass der Genuss da meistens sehr, sehr groß ist, wenn sie eben die Möglichkeit geboten bekommen, irgendwo hinzugehen und da irgendwie teilnehmen zu können und so.
Du hast keine Begleitperson, oder, wenn ich fragen darf?
Tatsächlich ist es so, dass ich meistens eine mitnehme, wenn ich irgendwie auf ein Konzert gehe und sage, hey, hast du Bock auf ein Konzert mitzukommen, musst auch nichts zahlen so oder wir teilen uns das Ticket, in die Richtung, aber in der Regel bin ich sehr autonom unterwegs, also ich mache das dann immer so aus, ich gönne euch quasi einmal eine kostenlose Karte, um irgendwo hinzukommen. Also ich bin auch der teilweise auf Konzerte, wenn sie ausverkauft sind, hingeht und dann irgendjemanden da irgendwie anspricht und sagt, hey, wir könnten rein theoretisch zusammen mit deinem Ticket reinkommen. So, du könntest meine Begleitperson sein heute Abend. Das habe ich auch schon gemacht.
Und das funktioniert auch?
Ja, das funktioniert, ja. Also wenn man die richtigen Leute anspricht, dann ja.
Hast du schon mal als Gag dich behinderter gemacht, als du wirklich bist und unautonomer?
Ich überlege gerade. Ich hab das, glaube ich, tatsächlich schon mal gemacht, so. Und dann ist so wie schieben lassen und das ist meine Begleitperson heute Abend und so. Ich glaube, das ist schon, also vereinzelt ist das schon mal vorgekommen, ja.
So einfach nur aus dem Fuck you-Modus heraus, weil du gemerkt hast, dass die Person gegenüber, ich finde die so scheiße, da kann ich auch nochmal tun, als wenn ich ein richtig Behinderter wäre. So ziemlich beste Freundin-mäßig. So, Entschuldigung, können Sie mal abwischen?
Also, ja, manchmal zum Spaß so. Also wenn ich dann irgendwie mal Leute, die jetzt noch nicht mit mir unterwegs waren, irgendwie sagen, du musst mir dann halt regelmäßig einfach mal den Mund abwischen und so, sage ich dann immer zum Spaß und sie das, was? Ja, genau, aber das ist schon vorgekommen, ja.
Ja, weil ich finde das voll krass. Ich habe, als wir uns kennengelernt haben, auch das einer der ersten Begegnungen, warst du mit dem Auto da? Alleine. Und du warst so, what? Wie, das will ich erstmal sehen. Du bist so hart autonom unterwegs, dass du auch mit dem Auto unterwegs bist.
Ja, also das sind sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung tatsächlich, weil gerade so der überregionale Fernverkehr nicht besonders behindertenfreundlich ist. So, da muss man echt mal ein kleines Fuck you an die Deutsche Bahn raushauen an der Stelle. Weil es tatsächlich so ist und es ist einfach ein Armutszeugnis, dass du jede Reise, die du antrittst als Mensch mit Behinderung, zum Beispiel im Rollstuhl, irgendwie 2 Tage vorher anmelden musst. Ne?
Ach was.
Und musst dann sagen, hey, ich würde gerne von dahin fahren und dann muss organisiert werden, dass man mit einem Hublifter irgendwie reingeliftet wird und wieder rausgeliftet, weil es irgendwie immer noch nicht die Deutsche Bahn, also es gibt es in anderen Ländern, ist das ganz normal, immer noch nicht in der Lage ist, irgendwie ihre Züge so zu konstruieren oder ihre Bahnsteige, dass man da einfach reinrollen kann. So, das ist absolut, also das erschließt sich mir nicht. Und es gibt auch, also es ist ein Riesenkritikpunkt auch aus der Community einfach, dass das so schwer möglich ist. Und deswegen fahren viele mit dem eigenen PKW, genau. Und da bin ich ja noch relativ entspannt unterwegs. Also ich habe echt so ein Handgerät, so ein Handgasgerät, was eigentlich nur so ein simples Gestänge ist zum Gaspedal und zum Bremspedal und fahre halt eine normale Automatik irgendwie im Auto. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Also mittlerweile bin ich ein bisschen spektakulärer unterwegs. Ich fahre mittlerweile Bus und da ist tatsächlich so eine Hebebühne quasi an der Seite, die ich raus und hochfahre und so. Das ist ein bisschen abgefahren. Aber früher hab ich mich einfach auf den Fahrersitz gesetzt, den Rollstuhl auseinandergelegt, auf den Beifahrersitz gestellt und bin losgefahren. So war das früher. Aber da gibt's echt abgefahrenes Zeug, ey. Also da gibt's eine Mundsteuerung, ey. Das ist so abgefahren, dass du quasi das Auto mit dem Mund steuerst und so. Brauchst natürlich dann immer so ein paar Fahrstunden damit. Du musst dann so einem Prüfer auch zeigen, dass das irgendwie funktioniert und das irgendwie beherrscht, aber ja.
Du steuerst den Wagen mit dem Mund?
Ja, das gibt's tatsächlich. Also da gibt's richtig abgefahrenes Zeug da draußen.
Für Menschen, die,
genau, die
am Hals am genau, Querschnitt
genau,
sind.
Genau. Die quasi nicht in der Lage sind, so ein Handgasgerät wie ich zu bedienen. Da gibt's echt abgefahrenes Zeug.
Boah, krass.
Krass. Voll.
Das muss scheiße teuer sein.
Ja, ja. Ja.
Also, ich musste gerade wieder hab gerade wieder so eine Repetition und denke halt so an unseren Zivildienst zurück und dass ich das total cool gefunden habe, dass halt Menschen im jungen Alter, so zwischen 18, 19, 20, nochmal so einen Sozialdienst machen mussten und auch einfach auch viel davon gelernt hat, was es heißt, ne, Empathie zu haben mit Menschen, die eine Behinderung haben. Und dann war ich so geschockt, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, es gibt keinen Zivildienst mehr. Es gibt keine Bundeswehr mehr, es gibt keine Zivildienst mehr. Weil mein alter Träger dann auch gesagt hat, so krass, was machen wir denn dann? So, die dann halt irgendwie 1-Euro-Jobber halt eingestellt haben, die halt auch nicht wirklich Bock hatten, diesen Job halt auch zu machen. Und es ist so traurig, dass es nicht mehr gibt, weil so viele Familien davon eigentlich auch so abhängig gewesen sind. Und weil es auch für viele Kids halt auch irgendwie total geil war, immer einen jungen, frischen Zivildienstleisten zu haben, der voll im Leben steht und halt auch einfach irgendwie Bock hat, mit denen rauszugehen.
Ja, voll. Und vor allem, man darf das nicht unterschätzen, das ist halt auch eine riesen Sensibilisierung, die da passiert, ne, von Menschen mit als auch ohne Behinderung, ne, dass jetzt dieser Austausch und dieser Kontakt überhaupt hergestellt wird, weil das ist einfach die Grundlage, ne, dass man da in Kontakt tritt und versteht und das Miteinander eben normal wird und du dich traust, über Behindertenwitze zu lachen, so. Das ist halt, ja, schade.
Ich denke dann immer so an meinen kleinen Flo, der jetzt auch irgendwie ein hohes Tier ist. Kennst du Florian Erdwig? Der macht auf jeden Fall auch sehr viele Sachen für Behinderte. Ja, ja. Jetzt hier in Hamburg ist bestimmt jetzt auch schon, oh Gott, wie alt muss der jetzt sein? 32, 33. Die ersten Male, die wir miteinander so gehabt haben. Und du wischst jemanden den Po ab. Einfach, weil er es nicht kann. Und wir dann da oben, Howie! Arsch abwischen! Und sich da halt auch einen riesen Gag draus gemacht hat. Und dann das eigentlich nach dem ersten Mal, wo du einfach denkst, ey, das ist gar nicht schlimm. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Das ist eigentlich gar nicht etwas, wo man irgendwie Ekel vorhaben muss oder sich irgendwelche Gedanken machen muss.
Ja.
Ich hatte einen Menschen, der halt auch vom Hals an Querschnitt gelebt gewesen ist, einen Katheter anbringen mit so einem Gummikondom.
Ja.
Na, wo mir diese Person, weil ich weiß nicht, ich war 18, war 19 so und ich hatte halt auch so, oh Gott, wenn du jetzt zu diesem Kunden kommst, dann musst du über seinen Penis ein Kondom überziehen. Ich möchte seinen Penis nicht anfassen, irgendwie, der mir aber irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass es total in Ordnung ist und das nach dem ersten Mal so, ach, eigentlich ist es gar nicht so wild, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich ist es gerade mein eigener Abfuck, der mich da irgendwie, und meine eigene Idee von irgendetwas, was mich hier gerade davon abhält, aber es ist gar nicht so wild. So.
Nee, das ist absolute Normalität, ne? Für Menschen, die das eben tagtäglich erleben. Und das ist für die jetzt in der Regel, also ich bin auch jemand, der sich selbst kathetern muss. Und für mich ist das absolute Normalität so. Und man merkt aber, dass Leute, die damit nichts zu tun hatten, das so abwegig ist und teilweise vielleicht auch eklig ist, so, ne, weil es einfach nicht mit ihrer Lebensrealität, also nicht in ihrer Lebensrealität stattfindet, sowas, ne? Und man ihnen dann eigentlich mal so ein bisschen wie aufklärerisch erzählen muss, das ist eigentlich überhaupt nicht so dramatisch. Das ist für uns einfach ganz normal alltäglich. Das wäre für dich auch alltäglich, wenn du das machen müsstest. Und das ist überhaupt nicht schlimm. So. Und es war aber auch ein Prozess, den ich durchleben musste. Also ich weiß, so meinen ersten Beziehungen, die ich geführt habe, so mit 17, 18, da habe ich das immer sehr, sehr verheimlicht, so, weil ich nicht wollte, dass das vielleicht irgendwie blöd ankommt oder irgendwie, ja, als eklig interpretiert wird von meiner Partnerin und so. Aber da bin ich mittlerweile auch echt ganz, ganz weit weg mit, weil man da direkt offen mit umgeht, dieser Prozess ist was total Hygienisches und überhaupt nichts Schlimmes. Das sind halt, ja, weil es eben so fern liegt von der Lebensrealität nicht behinderter Menschen, dass man da manchmal so das Gefühl bekommt, man darf damit nicht offen umgehen, weil das irgend auf Reaktionen stößt, die mir nicht gefallen würden oder sich die Leute einfach auch unangenehm berührt fühlen, wenn man darüber spricht. So. Und da bin ich aber auch echt mittlerweile weggekommen und gehe da total offen mit um. Diese Offenheit und diese Kommunikation, das hatten wir ja auch ausgangs, ist einfach die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und eine gewisse Normalität oder dass Dinge einfach normaler werden.
Ich finde es so schön, dich jetzt gerade zu sehen, weil ich weiß halt, wie ich drauf bin und in was für einer Emotionalität bin, wenn halt irgendwie eine Kleinigkeit nicht funktioniert. Keine Ahnung, Muskelfaserriss oder kommt halt häufiger vor, dass ich halt irgendwie wegen einer Dummheit im Krankenhaus lande, wo ich halt mal 2-3 Wochen irgendwie nicht meine ganze Motorik halt nutzen kann, und finde es so krass und inspirierend, dass du so krass positiv hierher kommst, autonom und so geil darüber reden kannst, weil ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich muss einmal mal kurz zurückgehen. Du warst alleine in Brasilien.
Ja, genau.
Das hast du zweimal gesagt, du warst alleine in Brasilien. Also alleine, niemand war dabei. Also nee. Du hast vorher gesagt, hier 2 Tage vor der Deutsche Bahn, dann zu...
Bring mich mal nach Brasilien, bitte.
Dann zum Flughafen, nochmal eine Woche vorher, und dann warst du einfach da.
Genau, also ich war erst in New York und bin dann quasi aus New York, da war ich auch alleine, nach Brasilien geflogen. Genau, und da war ich dann nochmal für 3 Monate in Rio de Janeiro.
Was hast du da gemacht?
Ehrlich gesagt, habe ich da nichts gemacht.
Finde ich gut.
Ich habe da einfach nur genossen, mehr oder weniger. Das Wetter, die total offenen Leute, und obwohl ich kein Portugiesisch gesprochen habe, die irgendwie so herzlich waren und ich mich mit...
Händen
nicht
und
mit
Füßen.
Nicht mit, nicht mit den Füßen, aber mit den Händen quasi versucht habe, Dinge zu vermitteln und so. Und die total lieb waren und alles versucht haben, um mich zu verstehen, und ich da einfach eine super schöne Zeit hatte. So. Und da habe ich auch so ein Ding gemacht von wegen, ey, ich bin in einer neuen Stadt, machst was Neues, habe ich angefangen zu zeichnen. So. Und da habe ich mich immer wieder irgendwie rauchend und Wein trinkend in meiner Einzimmerwohnung da wiedergefunden, im Unterhemd oder oberkörperfrei, wie ich da irgendwie versucht habe, mit Bleistift Dinge zu zeichnen. Das war eine sehr schöne Zeit, sehr entspannte Zeit.
Ich würde niemals allein nach Brasilien fahren.
Das ist auch echt witzige Story am Rande. Ich bin da echt ein bisschen naiv umgegangen, weil man ja so ein europäisches Sicherheitsgefühl hat und das einfach in Brasilien eine andere Nummer ist. Und ich war irgendwie, also ich hatte Bekannte da, die ich zum Teil in New York kennengelernt habe, aber früher, also vorher auch schon kannte, und habe mich dann mit denen getroffen, irgendwie zum Abendessen, und bin dann, ich würde mal sagen, so 2-3 Kilometer nach Hause gerollt halt in der Nacht alleine. Und ich habe das dann am nächsten Tag dann meiner Bekannten gesagt, und sie so, Felix, bist du nicht ganz dicht, ey? Kannst du nicht irgendwie nachts durch Rio rollen, irgendwie eine Stunde lang? So, also was ist los mit dir? Und ja, und das habe ich dann auch mehr und mehr realisiert, bin da ein bisschen vorsichtiger geworden, aber ey, ich kann nur sagen, die Menschen da sind einfach so extrem herzlich, und ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt da.
Haben die eine andere Auffassungsgabe von über Menschen mit Behinderung als wir Deutschen? Gehen die da entspannter ran?
Also ich muss sagen, dass ich überrascht war, dass viel barrierefreier war, als ich dachte. Mhm. So, also so abgesenkte Bordsteine, die teilweise hier in den Städten noch nicht so verbreitet sind, waren da irgendwie überall gegeben. Okay, ich muss auch sagen, ich war jetzt wirklich nur in Rio unterwegs und bin noch einmal zu Bekannten ein bisschen weiter nördlich nach Brasilien geflogen. Aber das muss man schon sagen. Und ist halt wirklich so, sehr, sehr große Herzen haben die BrasilianerInnen und sind sehr, sehr hilfsbereit auch, das muss man einfach sagen. Und wenn dann was nicht barrierefreier ist, dann ist da auf jeden Fall schneller jemanden da, der Hilfe anbietet, als es teilweise hier in Deutschland der Fall ist.
Ja, das glaube ich auch sofort. Die Mentalität ist halt anders.
Also ich habe mich irgendwie dabei erwischt, dass ich irgendwie kurz drauf, als ich aus Brasilien zurückkam, irgendwo an der Tür war, und die war so mega schwer, und die Leute sind an mir vorbeigelaufen und haben mir halt nicht geholfen, so. Und das wäre mir in Brasilien nicht passiert, dachte ich mir nur in dem Moment. Also ich weiß, ich bin einmal, das war allerdings nicht da, als ich dort war, ich war vor 2 Jahren nochmal da für 4 Wochen, und da bin ich nachts auch nach Hause gerollt, aber also viel, viel kürzer als damals. Und bin aus dem Rollstuhl gefallen. So, das passiert immer mal, wenn sich da irgendwie vor die kleinen Rollen so ein Stein irgendwie gesellt und man dann irgendwie so abrupt stehen bleibt, dass man so rausrutscht. Und dann lag ich da so. Und das hört sich jetzt voll kitschig an, ne? Aber da sind halt viele Obdachlose auch unterwegs in Rio. Und da ist halt ein Obdachloser, der da lag, sofort aufgesprungen und zu mir gekommen und wollte mir halt helfen, wieder in den Rollstuhl zu kommen. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, so, das ist wieder nur so ein Spiegel dessen, was ich eben halt gesagt habe, ey, ganz herzliche und sehr, sehr hilfsbereite Menschen da.
Wo ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich eigentlich immer Bus und Bahn gefahren. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich es hasse. Und ich habe immer die absolute Krise gekriegt, wenn ich im Bus gefahren bin und entweder ein Rollstuhlfahrer schon drin war oder ein Rollstuhlfahrer rein wollte. Und man musste diese Klappe einmal so aufmachen. Und ich meine, das ist ja nicht schwer. Das kann selbst ein Kind. Also ich habe gesehen, dass es ein Kind gemacht hat. Und ich verstehe diese Leute nicht. Die sehen, dass jemand rein oder raus möchte und keiner hilft. Und das war jedes Mal so. Wirklich. Und wenn jemand geholfen hat, waren es zu 95% Frauen. Muss man auch ganz klar sagen. Es waren immer die Frauen, die geholfen haben. Und ich sag mal, die starken Männer sind immer dran vorbeigelatscht. So, und wie oft ich halt auch aufgestanden bin, von hinten oder von vorne und dann dahin. Und dann erstmal die Leute da erstmal so, wartet bitte einfach mal, lass doch mal hier hin. Ja, warum muss ich denn jetzt hier warten? So, ja, weil er oder sie jetzt hier rein oder raus möchte. So, das habe ich nicht verstanden. So, aber auch die Busfahrer, die waren auch nicht wirklich viel besser. So, einige Busfahrer haben es gesehen, sind dann raus und haben es halt selbstständig gemacht. Andere Busfahrer hat's halt einen Scheißdreck interessiert. So, ne? Und das habe ich halt nicht kapiert. Da bin ich jedes Mal konsequent sauer geworden.
Absoluter Alltag. Also das ist nach wie vor so.
Ja?
Ja. Ja, dass die Leute, also du stehst da halt, der Bus kommt an und alle rennen an dir vorbei rein. So. Ja. Und wenn dann voll ist, dann ist halt voll, ne?
Tschüss, Felix!
Ja, ciao, ne? Warte ich auf den nächsten. Ich habe Zeit.
Ja, ja.
So,
krieg ich das ist
tatsächlich so.
Ich habe eine Frage von einem Jungen, der ist 7 Jahre alt. Der fragt immer sehr intelligente Fragen, die wir beantworten müssen. Eigentlich soll ich sie beantworten, aber unser Gast oder unser weiblicher Gast muss sie dann beantworten. Oder manchmal auch Daniel Hüttmann oder manchmal auch wir alle zusammen. Der ist Fiete und du müsstest ihn jetzt kindgerecht diese Frage beantworten.
Fiete, Frau!
Du Hauke, wie du nennt man ein Cent, ein Glückscent?
Also diesen Cent, der ja was ist, was man immer mal wieder in seinem Portemonnaie findet. Dieser Cent liegt dann irgendwo da draußen rum, wo du ihn nicht erwarten würdest. Und weil da draußen nicht so viele Cents wie in deinem Portemonnaie rumliegen, ist das was ganz Besonderes. Und deswegen sagt man, dass es ein Glückscent ist. Das wäre so mein Versuch, das zu erklären.
Ist eine gute Erklärung.
Ist eine süße Erklärung.
Ja,
früher hieß das ja auch Glückspfennig.
Stimmt. Ja. Stimmt.
Der gute Glückspfennig.
Aber war nicht auf dem Glückspfennig sogar ein Kleeblatt drauf?
Und wahrscheinlich gab es nicht so viele mit Kleeblatt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals immer so gemacht. Ich habe ganz lange aufgelegt in der Nacht und dann war ich in diesem Club, in den ich aufgelegt habe und habe, nachdem das Feierabendlicht angegangen ist, über den Boden geguckt und habe immer nach Geld gesucht, weil Leute halt auch immer ganz besoffen halt auch mal einen Fuffi verloren haben und so. Aber ich habe immer sehr viele Glückspfennige gefunden oder Glückscents und ich habe diese Glückscents dann immer verschenkt. Ich habe dann immer gesagt, den habe ich gerade gefunden, den kriegst du jetzt und wenn ich dir den schenke, ist der für einen Tag gültig und dann hast du diesen einen Tag, passiert dir nichts Böses. Das habe ich immer gemacht damit. Daniel Hüttmann guckt auf Google.
Es gibt kein Kleeblatt.
Es gibt kein Kleeblatt.
Nein, war da nicht irgendwas Pflanzliches trotzdem hinten
drauf? Ja, ja,
eine Cannabispflanze.
Da war so ein, ja, wie nennt man das denn?
Baum?
Nee, so ein.
So ein Farn?
Ja, sowas in die Richtung. Ja, genau. Oder? Ja, ja, also ja, sowas war da drauf. Ja, ja.
Gibt es eine Frage, die wir dir hätten stellen können, die du gerne hättest beantworten wollen?
Nee. Siehst du, alles richtig gemacht.
Dann wünsche ich mir auf unsere Playlist einen Song von euch. Ihr habt nämlich gerade eine neue Single rausgebracht.
Sehr gerne, Mr. Elephant heißt das
gute Stück. Mr. Elephant, dieses sehr, sehr gut. Wann kommt denn das Album, Felix?
Das Album kommt voraussichtlich am 1.4.
Warum voraussichtlich? Weil ihr euch nochmal abwartet, ob die Corona-Situation sich verbessert oder nicht?
Also wir machen das ein bisschen auch abhängig davon, ob wir unsere Vinylbestellungen bis dahin auch bekommen, weil da ist auch gerade ziemlich viel am Brennen und wir haben da mega den Verzug quasi gerade, weil die Rohstoffe irgendwie so schwer zu bekommen sind.
Das ist auch euer Debütalbum. Ihr habt bisher nur EPs rausgebracht, genau. Oder? Bist du ein bisschen stolz?
Ja, voll. Voll. Also das ist schon was ganz Besonderes, einfach so ein ganzes Stück Musik in der Hand zu haben, auch das erste Mal auf Vinyl und ganz viel Liebe und Herz reingeflossen und auch für mich, der 2014 da diese Aufnahmeprüfung gesungen hat und danach dachte, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem Musikmachen so das Richtige für mich ist, nach dieser Katastrophe. Ist das natürlich auch total besonders, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dann ein eigenes Album, was einfach auch auf einer super Qualität ist, in Gänze in der Hand halten zu dürfen.
Ich habe euch ja schon mal live sehen dürfen und ich glaube auch fest daran. Und der Song Mr. Elephant sagt schon vieles aus und ich wünsche mir, dass es ganz viele HörerInnen erreicht, die damit viel Spaß haben werden. Na Daniel, was hast du dir ausgesucht?
Wollen wir nicht erstmal unseren Gast fragen, was er sich wünschen möchte?
Möchtest du dir was unsere Playlist wünschen? Astrakulana Nachtasyl, falls ihr das da draußen sucht.
Ja, da bin ich ganz eigensinnig, ne? Würde ich sagen. Pack mal doch den Mr. Elephant darauf.
Habe ich doch schon.
Ach so, noch einen zusätzlichen
Song. Ja.
Bin ich gerade sehr uninspiriert, muss ich zugeben.
Mhm. Welchen Metallica-Song hast du versucht?
Master of Puppets.
Okay, alles klar.
Geil. Master of Puppets. Okay, alles klar. Dann wünsche ich mir von der Band von Lintel einmal warten. Und von unseren, wir haben doch heute The Morning Post bei uns im Podcast, ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Dann wünsche ich mir von denen noch den. Also entweder heißt es D-E-N oder es heißt den oder Dan, aber es heißt den, glaube ich.
Okay.
Den wünsche ich mir. Und den nervigsten Song 2021. Was schätzt du?
Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob ich die Band richtig ausspreche. Manskin?
Ach so, du meinst...
Mamma Mia.
Mamma Mia, here we go again.
Nein, die Band heißt Manskin.
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 Das ist, glaube ich, die Band, die den ESC gewonnen hat.
Ist das so?
Ich glaube schon.
Das ist der nervigste Song, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Der lief heute auf Radio Bob und ich bin im Auto ausgerastet. Wie kann ein Song so scheiße und so nervtötend sein? Das ist unfucking fassbar. Wirklich. Cool.
Auf unsere Playlist drauf.
Bitte.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank, Daniel Hüttmann, dass du heute Dank, Hauke. Durch den vielen Abend geführt hast. Und dann sagen wir hören uns zu unserer kleinen, ist das denn schon die Weihnachtsfolge?
Es wird die Weihnachtsfolge sein.
Es wird die Weihnachtsfolge ja, sein.
Ja, und wir haben zwei wunderbare Gäste dabei, das heißt, die das Ganze auch ganz Weihnachten
machen. Oh, wir feiern werden. Weihnachten zusammen.
Ja, wir feiern Weihnachten zusammen. Am Montag und 4 Tage zu früh, aber egal, wir feiern Weihnachten zusammen.
Ja, aber ihr hört uns dann hier schon zu Weihnachten.
Ja, ich glaube, Weihnachten ist auf dem Freitag. Ja, Weihnachten ist Freitag und Podcast kommt Donnerstag raus.
Ah, okay, es ist fast Weihnachten. Alles klar, dann bis nächsten Donnerstag.
Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Hey, hier ist wieder Lars von The Morning Post. So, letzte Worte. Wir wollen euch noch ein wenig was über unser Musikvideo erzählen zu der Single Denn. Ihr seht uns dort in einem Büro, arbeitend, streitend, Präsentation haltend und quasi versuchen wir, Mitarbeiter des Monats zu werden. Quasi grauer Arbeitsalltag. Und wir haben dafür uns eine alte Schule genommen, wo der Alex, unser Drummer, arbeitet und haben den Klassenraum komplett in ein Büro umgebaut. Also Pult raus, Stühle raus, Tafeln raus, Mathebücher raus und dann halt alte Rechner rein, alte Drucker rein, alles in grau gehalten. Fällt gar nicht auf. Und am Ende des Videos haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, um Musik zu machen. Ist natürlich alles auch ein bisschen selbstreflektierend. Wir sind alle in unseren 30ern angekommen, alle im Berufsleben angekommen. Und irgendwie ist da nicht mehr so die Zeit, die wir früher hatten, um Musik zu machen, Musik zu schreiben, wo man auch nach der Schule 6 Stunden im Proberaum abgehangen hat oder Songs geschrieben hat, was auch immer. Ist leider alles nicht mehr so einfach. Und das Video ist auch eine kleine Hommage an die Bands, die irgendwann sagen mussten, nee, passt nicht mehr. Sorry, wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten, wir haben sonstige Verpflichtungen und dieses Projekt Band lohnt sich nicht für uns. Auch Freunde, mit denen wir zusammengespielt haben, die irgendwann sagen mussten, nee, also jetzt wird die Gitarre verkauft. Das ist alles ein bisschen schade, den trauern wir natürlich nach und hoffen, dass uns das auch in unseren End-30ern oder 40ern nicht passiert. Aber man weiß ja nicht, was kommt. Also zieht's euch rein, ist glaube ich ein ganz tolles Video geworden und vielen Dank fürs Zuhören.